für mich ist es total inspirierend. Also es ist total für mich so das Gefühl irgendwie, ich habe hier meine Sicherheit, ich habe einen Grundstock, wo ich arbeiten kann und dann darf ich irgendwie den anderen Tag noch was anderes machen und das inspiriert mich, das gibt mir kreative Freiheit und ich finde es eine ganz moderne Art zu arbeiten. Ich glaube auch, dass vielleicht der Wert auch bei vielen anderen entdeckt wird und vielleicht ähnliche Wege eingeschlagen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, also will ich gar nicht sagen, das machen viele andere auch schon so. Aber ich kann es wie jedem herzlichst empfehlen. Das ist eine ganz tolle Sache.
Willkommen bei Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Ich bin Fabian Kirchen und hier rede ich mit Alumnis, KommilitonInnen, interessanten und tollen Menschen nicht nur über Kommunikationsdesign. In dieser Folge unterhalte ich mich mit Ferdinand Wagner. Ferdi hat 2020 seinen Master an der Fakultät Gestaltung in Würzburg gemacht und arbeitet aktuell hauptsächlich bei Fünf Werken in Berlin. Wir unterhalten uns über Design Thinking, seine Zukunft und darüber, was er alles an seinem fünften Arbeitstag macht. Was machst du denn eigentlich gerade alles? Weil du bist immer super viel am Machen. Du bist auf jeden Fall gerade 4 Tage die Woche angestellt bei Fünf Werken. Was machst du da? Was machst du am 5. Tag, beziehungsweise bei dir wahrscheinlich auch am 6. und 7. Tag?
Ja, ich habe wie du, Fabi, in Würzburg studiert, Kommunikationsdesign und Informationsdesign im Master. Und ich bin eigentlich so direkt nach dem Studium da reingerutscht habe mich eigentlich bis jetzt noch nie bewerben müssen, was zum Teil natürlich auch irgendwie total schön ist, aber macht mir auch so ein bisschen Angst, weil ich gar nicht weiß, oh Gott, wie schaffe ich das mal, wenn ich vielleicht mal nicht hier bin oder so, wenn ich mal hier bin. Aber da habe ich irgendwie immer so ein bisschen Glück gehabt. Da bin ich da bei Fünf Werken eigentlich so reingerutscht. Und bin hier verantwortlich für den Bereich strategisches Design und habe dann während meinem Studium auch noch Design Thinking studiert am Hasso-Platter-Institut in Potsdam, so wie du auch, Fabi. Und während meinem Studium habe ich schon immer gemerkt, irgendwie so, ja, Design, also das liegt mir auch total, das macht mir auch super Spaß, aber ich liebe es auch, so Menschen zu führen, Menschen zu begeistern, Menschen irgendwie mitzunehmen, ja, irgendwie auch ein bisschen ein Treiber zu sein. Und Design Thinking ist so ein Feld, wo man das auch ausleben darf. Vor allem, wenn man dann in Richtung auch Coaching geht. Und das mache ich jetzt eigentlich auch gerade bei Fünf Werken. Also ich stoße hier mit meinen Kollegen, wir sind so ein kleines Subteam bei Fünf Werken, ganz viel Transformation an. Also sprich, Firmen kommen zu uns, die haben irgendeine Problemstellung, die versuchen die irgendwie methodisch zu lösen. Und Design ist immer auch ein wichtiger Teil, wird auch immer ein wichtiger Teil sein. Aber mich interessiert dann nicht immer nur, was passiert und wie kommt, also was passiert und was ist der Output, sondern wie kommt man dahin? Und das mache ich eigentlich bei Fünf Werken. Also strategisches Design, Transformation, das ist mein Themenfeld. Und das bearbeite ich jetzt schon mehr als 3 Jahren hier und mit Herzblut und Leidenschaft.
Was machst du denn sonst noch so? Also du warst ja am Anfang, glaube ich, eher als Freelancer dabei, bist jetzt inzwischen angestellt. Aber so, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4 Tage die Woche. Was machst du am 5. oder 6. Tag? Weil so wie ich dich kenne, machst du nicht 3 Tage Freizeit in der Woche, sondern du machst noch 10 andere Dinge.
Oh, ich chill auch schon mal, aber du hast natürlich recht. Ich mache schon auch ziemlich viel. Nee, also ich habe tatsächlich während dem Studium als Freelancer dort gearbeitet. Wie gesagt, damals noch bei so einer Tochterfirma, aber kann man eigentlich alles unter das Konglomerat Fünf Werken sehen. Ist auch jetzt nicht so spannend für die Zuhörer. Aber da habe ich schon angefangen während dem Studium. Ich bin dann immer jeden Donnerstag mit dem Zug nach Berlin gedüst. Das war so ein richtiges geiles Abenteuer. Ich bin dann in den Zug rein, habe mir eine Currywurst bestellt. Also diese richtig ekelhafte Bord-Currywurst. Aber ich fand das einfach so geil, weißt du, so raus aus Würzburg in die große Stadt. Das fand ich eben ganz toll. Und habe dann dort als Freelancer angefangen und wurde direkt in den Bereich eigentlich Design Thinking Transformation reingeschmissen. Habe dann auch nicht das studiert gehabt. Und das fand ich schon damals so spannend. Und ich muss auch sagen, während dem Studium habe ich auch schon solche Themen gemacht und so. Aber das fand ich einfach spannend. Und dann habe ich da angefangen als Freelancer und dann nach meinem Master, genau, habe ich, ich weiß natürlich, jeder, wer dann Master abgeschlossen hat, der denkt immer so, oh Gott, jetzt musst du in die weite Welt, jetzt fragen deine Eltern, jetzt verdien mal Geld. Und habe dann halt angefragt, ob ich auch als Fester arbeiten kann. Das hat dann so ein bisschen gedauert und dann haben die mich später eingeladen, habe ich gesagt, okay, wie sieht's aus? Ich möchte hier auch gerne mich längerfristiger noch fest, also längerfristiger da sein. Und genau, dann haben sind wir dazu zur Einigung gekommen, dass ich eine Festanstellung habe, die ist 4 Tage. Und das finde ich wirklich, kann ich auch je, also für mich persönlich ist es perfekt eigentlich. Ich kann, darf 4 Tage hier arbeiten und habe mega den Spaß und darf den 5. Tag, das ist noch eine große Freiheit und das finde ich ganz besonders. Da bin ich auch 5 Werken sehr dankbar, machen, was ich will. Das ist nicht selbstverständlich. Bei anderen Firmen bist du dann gebunden und darfst dann nicht für andere Institutionen arbeiten oder Firmen, die dann irgendwie im gleichen Bereich sind und so. Und ich darf relativ frei rangehen und mich auch da weiterentwickeln. Das finde ich auch eine ganz moderne Art und Weise zu arbeiten, dass man nicht nur immer im gleichen Setting ist, sondern auch am 5. Tag sich aussuchen kann, welche Themen man sich noch beschäftigen möchte. Und das sind in meinem Fall Workshops für andere Kunden. Das sind aber auch so ganz kleine Dinge, wie zum Beispiel einen Film erstellen. Ich arbeite viel für die Universitätsklinik in Würzburg oder auch andere private Unternehmen. Und das macht total Spaß und das finde ich ganz modern und gibt mir auch so ein bisschen die Freiheit, andere Dinge noch auszuprobieren, mich weiterzuentwickeln und würde es auch echt vielen Leuten empfehlen, die genau sowas machen wollen, denen es wichtig ist, nicht nur, sagen wir mal, eine Sicherheit zu haben, sondern auch ein bisschen was auszuprobieren.
Wahrscheinlich auch fast eine Empfehlung für andere Firmen, weil ich glaube auch aus der Perspektive hat es ja einen großen Mehrwert, wenn Mitarbeitende sich irgendwie in anderen Punkten auch noch ausleben und damit nimmst du ja auch wieder neue Perspektiven mit in deine Hauptarbeit so gesehen.
Ja, du hast total recht. Also es ist total, für mich ist es total inspirierend. Also es ist total für mich so das Gefühl irgendwie, ich habe hier meine Sicherheit, ich habe einen Grundstock, wo ich arbeiten kann und dann darf ich irgendwie den anderen Tag noch was anderes machen und das inspiriert mich, das gibt mir kreative Freiheit und ich finde es eine ganz moderne Art zu arbeiten. Ich glaube auch, dass vielleicht der Wert auch bei vielen anderen entdeckt wird und vielleicht ähnliche Wege eingeschlagen. Ich bin wahrscheinlich nicht der Erste, also will ich gar nicht sagen. Das machen viele andere auch schon so. Aber ich kann es wie jedem herzlichst empfehlen. Das ist eine ganz tolle Sache.
Wie funktioniert das für dich, wenn du beispielsweise dann auch für andere kleinere Kunden arbeitest und du ja so gesehen nur einen Tag in der Woche dafür Zeit hast? Sind es dann so kleine Projekte, die du quasi dadurch dann an 2-3 Tagen, sprich in 2-3 Wochen irgendwie vollenden kannst? Oder wie organisierst du dich da, damit irgendwie ein Kunde, eine Kundin nicht 3 Monate auf ein Ergebnis warten muss?
Ja, das ist manchmal schon eine Herausforderung. Also klar, du musst dann auch versuchen, zügig zu arbeiten. Ich mache es dann so, dass ich meistens dann den Freitag arbeite oder tatsächlich am Samstag noch mir das Wochenende dafür irgendwie ein bisschen Zeit nehme. Ich bin natürlich auch, du kennst mich wahrscheinlich auch, Fabi, so ein bisschen ein schnellerer Typ. Also ich bin nicht so der klassische Gestalter, der wahnsinnig, der so eine ganz krasse Design-Exzellenz hat. Also das würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Ich glaube, ich bin so ein Mann für Schnelle und Grobe. Genau, also deshalb auch so Prototyping ist meine Lieblingsphase, wenn es ums Design Thinking geht. Also schnell Dinge ausprobieren, ja. Und da werde ich ja auch gebraucht. Und das ist natürlich dann auch einfach schneller möglich. Und was ich auch noch nebenbei mache, das habe ich gar nicht erwähnt, ist tatsächlich, ich gebe schon Unterricht in Berlin an der Bestabelschule und es gibt mir auch extrem viel, da auch in den Bereich Lehre einzusteigen, nämlich auch den Schülern zu vermitteln, was bedeutet Design, was ist Marke etc. Und genau.
Was lehrst du denn da?
Genau, ich lehre 2 Teilbereiche, nämlich einmal Markenbildung und Social Media. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ich natürlich jetzt auch nicht die größte Erfahrung habe, aber ich mache das zusammen mit dem Mitgründer Helmut Ness, also dem Chef von 5 Werken, würde man so sagen. Einer der drei Chefs von 5 Werken. Und genau dieses Duo macht es so spannend. Also Helmut nimmt da wahnsinnig viel das ganze Wissen mit und ich nehme diese Leichtigkeit mit und versuche da, sagen wir mal, die Leute dazu für begeistern. Und das macht extrem viel Spaß, gibt mir extrem viel und das nehmen die Schüler auch sehr gerne an und geht auch wieder weiter. Also ich höre damit nicht auf.
Ist das irgendwie Teil von einer, in Anführungszeichen, normalen Schule? Ist das irgendwie so eine Zusatzschule, eine Abendschule? Was ist das?
Es ist eine Berufsschule. Das heißt, die Schüler bewerben sich dort und haben dann, ich glaube, das ist eine 3-jährige Ausbildung zu einem Gestalter Und ist natürlich trotzdem noch was ganz anderes als ein Studium, aber auch ein sehr spannender Weg für junge Leute, einen guten Einstieg in die Gestaltung zu bekommen. Ja.
Ist das eigentlich, generell würde man davon ausgehen, dass eine Schule oder eine Berufsschule irgendwie praktischer ist als ein Studium? Ist das in dem Fall der Fall, weil wir haben ein extrem praktisches Studium mit dem Studium Kommunikationsdesign?
Es gibt Parallelen. Ich glaube, dass unser Studium einfach noch ein bisschen konzentrierter ist und viel, einfach tiefer nochmal in Themen einsteigt. Also wenn wir es ja auch sehen, die Fakultät Gestaltung Würzburg ist natürlich eine sehr konzeptionelle Hochschule. Also man versucht hier lange das Wie, also nicht nur das was es ist, sondern das Warum und das Wie zu erklären, wenn es um die Gestaltung geht. Und das ist natürlich in so einer Berufsschule nicht ganz so in der Tiefe möglich, aber man lernt dort wirklich extrem viele praktische Beispiele. Und was mich auch ganz begeistert, das sind extrem viele junge Leute, die auch dort in die Lehre gehen und, sagen wir mal, direkt von ihrer Berufserfahrung den Schülern dort das Wissen weitergeben können.
Cool. Und ich glaube, jetzt können wir nochmal zurück zum Hauptberuf so gesehen gehen. Wann hast du im Studium gemerkt, dass du so in die Richtung gehen möchtest, oder hat sich das wirklich ganz fließend reingespielt, oder wie sah so dein Bachelorstudiengang noch aus? Hast du da relativ schnell irgendwie eine Spezialisierung gefunden oder hast du relativ lang alles erstmal ausprobiert?
Vielleicht fange ich mal nochmal einen Schritt früher an, wieso ich überhaupt zu einem Studium gekommen bin.
Auch interessant.
Ja, genau. Also ich bin tatsächlich schon als Kind immer so ein bisschen verrückter gewesen. Also ich war immer, mir war Mode extrem wichtig, immer das Schöne in der Welt war mir extrem wichtig, und wusste dann eigentlich nach so kurz vorm Abitur gar nicht, was ich eigentlich machen will. So, ne? Also das, ich glaube, jeder hat dann so eine Orientierungsphase. Manche gehen dann ins Ausland, nach Australien, oder manche probieren sich in irgendeinem Studiengang aus und brechen es dann sofort wieder ab. Aber ich habe dann irgendwie immer schon gemerkt, ich will irgendwas machen. Also ich will was gestalten. Ich habe dann auch ehrlich gesagt in meiner Schulzeit auch ganz tolle Kunstlehrer gehabt, die viel Freiraum mir gelassen haben, und da habe ich immer schon gemerkt, irgendwie das mag ich irgendwie, das mochte ich. Ich war aber auch nie der fabulöse Zeichner oder so, der wahnsinnig tolle Bilder gemalt hat oder so und extrem dann Talent dafür hatte. Aber ich hatte irgendwie schon eine Begeisterung dafür, irgendwie Dinge zu machen, zu gestalten, irgendwas zu formen. Es musste nicht mal was Visuelles sein, konnte auch was anderes sein. Und dann habe ich durch Zufall tatsächlich einen Freund gehabt, der dann mich aufmerksam gemacht hat auf diese Hochschule. Und ich habe gedacht, okay, Würzburg ist auch nicht so der Ort, wo man jetzt irgendwie studieren möchte, was jetzt nicht so, mich hat es dann schon, also mich hat auch das Dörfliche, ich komme ja tatsächlich aus dem Dorf, ich habe mich nie so dörflich auch gefühlt. Ich wollte immer raus in die große Welt. Dachte so, okay, Würzburg jetzt auch nicht, finde ich, die beste Adresse. Und dann habe ich mir die Webseite angeschaut, und dann vor Ort war ich bei Würzburg und ich war total begeistert. Ich war so, wow, das hätte ich nicht erwartet, dass es so eine moderne, krasse, geile Hochschule da in Würzburg gibt. Und dann habe ich mich beworben und ich war so aufgeregt bei der Bewerbung. Und ich weiß auch noch, beim Bewerbungsgespräch, wer genau noch drin saß und wie das abgelaufen ist. Ich bin dann raus, habe direkt geweint, weil ich dachte, oh Gott, die nehme ich niemals, weißt du so, ne? Und dann habe ich dann den Zettel bekommen.
Da könnte man vielleicht dazu sagen, die sind alle sehr lieb und gar nicht böse. Also normalerweise kommt man da nicht weinen
draus. Naja, so lieb waren die gar nicht bei mir. Die haben da schon noch, die haben da auch schon pfeffrige Fragen gestellt, was ich aber auch irgendwie ganz lustig fand. Man darf mich auch ein bisschen fordern. Natürlich auch.
Mit lieb meine ich ja nicht, dass sie nicht fordernd sind. Fordernd sind sie schon, aber sie sind jetzt nicht unfreundlich oder beleidigend.
Stimmt. Aber ich glaube, ich habe eher geweint, weil ich dachte, oh Gott, die nehme ich nicht. Ja. Dann habe ich dann kriegt man ja, wenn man sich beworben hat, so einen Brief nach Hause. Und ich weiß noch, meine Mutter kam rein und ich komme aus der Dusche, splitterfasernackt, und hält mir diesen Brief hin. Und ich dachte so, oh Gott, ich bin nicht genommen. Ne? Und sehe dann drin, ich bin genommen. Ohne Witz, ich bin getanzt durchs Badezimmer. Ich bin praktisch durch die Wohnung gedüst. Ich habe mich so gefreut, wie ein Honigkuchenpferd, dass ich in diese Hochschule aufgenommen worden bin. Und bin dann auch mit diesen Begeisterung irgendwie in die Hochschule reingegangen, die ersten zwei Semester. Das war einfach so geil, weißt du? Und das ist so eine mega Zeit. Ich habe super viele Leute kennengelernt, die ich heute noch kenne und treffe. Ich wohne ja auch mittlerweile in Berlin, und es sind auch viele Kollegen oder viele Studienkollegen auch hier hingezogen. Und das war einfach eine tolle Zeit. Und innerhalb des Studiums habe ich dann eigentlich schnell so gemerkt, dass mich so Themen interessieren, die sich immer so ein bisschen mit Zukunft beschäftigen. Und eher so mit einem strategischen Design. Weniger jetzt, sag mal, die Gestaltung an sich. Also doch, das hat mich auch interessiert, aber eher so, wie kommt man da hin und was bedeutet überhaupt Zukunft? Welche Trends sind das? Was bedeutet das? Was für ein Konzept könnte man daraus erstellen? Da habe ich so Themen bearbeitet, wie zum Beispiel, okay, wie könnte so ein Fastfood-Restaurant der Zukunft aussehen? Ein Kleid der Zukunft? Das Web-Interface der Zukunft etc. Und das hat mich schon immer interessiert. Und da war ich bin da auch immer relativ grobschlächtig an die Themen da rangegangen. Ne? Ich habe dann einfach mal gemacht und geguckt und habe auch viel recherchiert, Interviews geführt. Und das waren sonst die ersten Züge, eigentlich, wie man so auch Design Thinking aufbaut. Aber wir haben das eher so intrinsisch gemacht, natürlich auch durch viel Input der Professoren. Und da muss ich auch an Professor Karl Frech natürlich denken, auch ein wunderbarer Mentor in dieser Zeit. Und genau, und das hat mich dann irgendwie schon immer so gepackt. Und da sind auch manchmal echt tolle Projekte draus entstanden. Ich würde nicht sagen, dass jedes Projekt jetzt wahnsinnig toll war, aber es waren immer spannende Projekte. Und das sagen auch viele, wenn die mein Portfolio anschauen. Dann sagen die immer so, okay, wow, das könnte ich mir auch vorstellen in der Zukunft oder so. Ne? Und das war so immer Projekte, die ich angestoßen habe. Und genau, jetzt habe ich einen Faden verloren, Fabian. Was war die Frage?
Also im Prinzip hast du die Frage, glaube ich, schon so relativ gut beantwortet.
Na, siehst du.
Dass du recht schnell in so einen strategischen Bereich reinkamst. Aber dann kam ja wahrscheinlich irgendwann die Entscheidung, Master oder nicht? Oder war es für dich von Anfang an klar, dass du einen Master machen möchtest? Hattest du quasi direkt ein Thema, weshalb du einen Master machen möchtest, oder war es eher andersrum?
Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, war es eher so die Phase so, ich will eigentlich nicht, dass das Studium vorbei ist. Ich habe das so total genossen irgendwie in Würzburg. Ne? Es war irgendwie super schön. Ich habe viele Freunde, mit vielen Freunden was da dort auch gemacht und ich war auch oft natürlich oben, habe mich auch als Studentensprecher engagiert. Und später als Studiensprecher nach außen zu wirken, was das Studium ausmacht. Und ich wollte eigentlich gar nicht diese Hochschule verlassen irgendwie so. Ich habe mich total in diesem sicheren Kokon total wohlgefühlt und war so richtig eingenistet dort. Und dann habe ich gedacht, ich muss einfach noch einen Master drauf machen. Weißt du? So, dann bin ich noch ein bisschen länger hier und genieße noch ein bisschen die Zeit und wollte eigentlich gar nicht so krass in die Arbeitswelt einsteigen. Hatte auch so vielleicht ein bisschen, nicht Angst davor, aber vielleicht so ein bisschen, okay, dann werde ich auch richtig erwachsen auf einmal. Und ich bin ja heute noch nicht wirklich erwachsen, was ich eigentlich auch was Schönes finde. Genau, dann habe ich halt den Master gemacht und habe den dann auch irgendwie durchgezogen. Genau, das war dann, wie gesagt, noch meine Zeit, die ich dann auch drauf gemacht habe. Aber so die intrinsische Motivation war eigentlich, klar, ich bin einfach noch ein bisschen mehr, beschäftige mich mit dem Thema, die mich interessieren. Genau. Dann habe ich den Abschluss gemacht.
Und dann ging es ja eigentlich direkt weiter in Design Thinking, Basic Track und Advanced Track am HPI und gleichzeitig beziehungsweise danach 5 Werken. Und du hast dich immer mit Zukunft befasst. Hast du auch jetzt quasi schon so einen Plan, wie deine Zukunft aussehen möchte? Wo denkst du, bewegt sich dein Berufsfeld irgendwie hin? Und auch deine Laufbahn, siehst du eher, dass sie sich quasi evolutionär weiter bewegt von dem Punkt, wo du jetzt bist? Oder brauchst du irgendwann noch eine Revolution?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, dass ich mich da schon Schritt für Schritt weiterentwickle. Ich möchte jetzt erstmal hier so ein bisschen in Berlin ankommen. Ich bin ja seit Oktober hier, letzten Jahres. Ich will mich erstmal so ein bisschen zetteln hier. Das heißt, ich bleibe natürlich auch bei 5 Werken treu erstmal. Und möchte hier auch, sagen wir mal, diesen Bereich mehr aufbauen. Das ist natürlich auch jetzt nicht ein ganz alter Bereich, sondern das ist ein relativ neuer Bereich. Und der wirklich auch stetig wachsend ist. Es ist eine krasse Nachfrage an Workshops und Begleitung, Moderation durch Design bei den Firmen. Und das ist, finde ich, auch toll zu sehen, dass da auch ein Wert gesehen wird. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt und da wurde Design Thinking auch in der Hochschule so ein bisschen manchmal belächelt. Aber ich glaube da wirklich so ein bisschen an auch die Kraft dessen, weil ich glaube, Kreativität und Gestaltung soll jedem zugänglich sein und jeder darf auch partizipieren. Und das ist, was auch so ein bisschen das ausmacht, dass man zusammengestaltet. Ja? Also früher war es ja so, der Kunde ist zu einem gegangen und dann hat er halt ein Briefing gemacht und dann hast du irgendwas gemacht. Und heute ist es vielmehr gefragt, dass man partizipativ mit dem Kunden arbeitet, also dass der mitmacht. Ja? Und ich glaube da wirklich die Kraft dran, dass die Ergebnisse viel stärker werden, weil der Kunde auch dann den Designprozess viel besser versteht und den Wert dahinter auch besser versteht. Und das ist, finde ich, ein extrem spannender Bereich und da möchte ich mich noch weiter auch entwickeln. Ich bin natürlich auch immer so ein bisschen Augenmerk darauf, weiter ins Coaching zu gehen, also Leute auch zu befähigen, das zu tun, was ich mache, also die mitzunehmen auf die Reise. Und da lege ich auch so ein bisschen mein Augenmerk drauf und versuche mir da auch so ein bisschen mein Netzwerk ein bisschen weiter zu befestigen und ja, einfach weiterzuarbeiten.
Und an dem freien Freitag, hast du da irgendwie konkrete Pläne, wie sich der weiterentwickelt, wie du den in der Zukunft nutzen möchtest?
Wie gesagt, ich bin ja zum Teil am Freitag immer in der Schule, ne, und gebe da Unterricht. Und dann am Nachmittag arbeite ich an irgendwelchen Themen, die gerade auf dem Tisch liegen. Das muss nicht immer auch irgendwas sein. Manchmal genieße ich einfach auch den Tag, gehe mal einfach raus, gehe mal, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen shoppen, weißt du, genieße auch so ein bisschen die Zeit. Aber das, ja, klar, auch immer weiterentwickeln und versuche da auch manchmal ein bisschen so Branchen reinzukommen, die mir so ein bisschen fremd sind, die ich spannend finde. Ich finde wahnsinnig interessant immer noch den Bereich Medizin. Und da auch nochmal mit dem Einfluss im Universitätsklinikum Würzburg immer noch ein bisschen der Heimat treu. Und selbst da ist es auch spannend, dass auch hier Design Thinking tatsächlich auch gefragter wird. Und das wäre auf jeden Fall noch so ein Punkt, wo ich mich auch noch ein bisschen verstärkt sehe.
Meinst du, dass du irgendwann zur Ruhe kommst? Also zur Ruhe kommen ist vielleicht nicht der richtige Begriff, das wird dir nicht ganz gerecht, aber du bist ja oft sehr, ich habe dich immer als sehr aufgeregte Person irgendwie wahrgenommen, die halt extrem viel auch machen möchte und alles machen möchte und überall dabei sein möchte. Meinst du, dass sich dieser Fokus irgendwann bei dir verlegt oder meinst du, dass du einfach immer irgendwie auch in gewisser Weise in ein Extrem möchtest?
Ich liebe Extreme. nee. Ich glaube, Fabi, du kennst mich und vielleicht die anderen, die mich auch so ein bisschen kennen. Ich bin schon so ein kleiner Energiebolzen, so, ne? Und das liebe ich ja. Das liebe ich, mag ich auch selber an mir, weißt du so. Ich könnte mich niemals in so einer Situation irgendwie, glaube ich, sehen, wo ich dann mal so ein bisschen. Vielleicht werde ich irgendwann bestimmt mal ruhiger, kann auch sein. Vielleicht lasse ich auch später mal mehr Leute ausreden oder so. Aber ich bin eigentlich total zufrieden, wie es jetzt ist. Ich versuche auch auf vielen Hochzeiten zu tanzen und mich da auszuprobieren. Ich habe da keine Scheu davor. Und das mag ich halt einfach auch. Und ich glaube nicht, dass ich da irgendwie auch mal mich so ein bisschen mehr settle oder so. Ich bin ja auch so ungebunden, weißt du, ich habe keine Familie und eigene Familie, natürlich habe ich schon eine Familie, aber ich bin jetzt hier ungebunden, sagen wir es so, in Berlin und habe eine super kleine Wohnung, kann die zumachen, habe keine Pflanzen, die muss ich nicht gießen, weißt du? Ich kann einfach mal so entscheiden, ach komm, geh ich mal irgendwie weg oder so und muss keinem Rechenschaft schuldigen. Diese Freiheit, die liebe ich einfach und die will ich eigentlich erst nicht aufgeben.
Würdest du lieber in einem Hotel wohnen?
Ich liebe Hotels. Wenn du in mein Zimmer, also ich habe ja hier jetzt seit Oktober eine Wohnung und der Trend geht ja zum Micro-Apartment, ne? Und ich habe so ein Micro-Apartment und das sieht aus wie ein Hotelzimmer. Wenn du reinkommst, ne, dann ist so auf der linken Seite das Badezimmer, was eigentlich ganz modern und schick ist. Und dann kommst du so rein, hast du so eine kleine Küchenzeile und dann hast du so ein Bett, das tatsächlich nur einen Meter breit ist. Also mir passt es, weil ich bin jetzt nicht so ein großer Mensch, also ich fühle mich da relativ knuddelig wohl. Aber dann war es das auch schon, weißt du, dann habe ich noch einen Schreibtisch und einen Tisch drin. Ich habe dann zwar ein paar schöne Möbel drin, die so ein bisschen aufwerten. Dann lasse ich doch so ein bisschen meinen Designer raushängen und habe dann ein bisschen Eitelkeit. Aber ich wohne total minimalistisch. Und das habe ich auch echt gelernt nach dem Studium, weil ich war in der WG in Würzburg. Und ich habe so viel Schmarrn angesammelt, ne? Musste dann ja später ausziehen dort und ich habe Kisten gehabt. Ich denke mir so, okay, das will ich nie wieder haben, weil das belastet einen auch irgendwie so. Also wenn man zu viel Zeug hat, das belastet einen einfach auch. Und jetzt habe ich so, lebe ich etwas minimalistischer, dafür mehr Qualität fühle mich total pudelwohl und bin da auch relativ ungebunden.
Wie hast du da für dich entschieden, was dir irgendwie wichtig ist oder nicht? Weil ich kenne dieses Gefühl, auch weniger haben zu wollen. Gleichzeitig kann ich dann zu einem gut gestalteten Magazin, was mich irgendwie noch inspiriert mit spannenden Themen, das kann ich dann auch nicht liegen lassen. Und habe so die ganze Zeit ein Hin und Her zwischen, ich möchte irgendwie toll gestaltete Dinge sammeln und ich möchte gar nichts haben.
Ich habe mir natürlich überlegt dann irgendwie so, wie machst du das jetzt? Ne? Habe mir überlegt, bin dann in meine Design-Thinking-Methoden-Schublade rein, da dachte mir, vielleicht mache ich eine Matrix auf oder so und schiebe die Dinge rein irgendwie ganz, ganz, ganz auf den Boden. Das sind die Dinge, die ich brauche und das sind die Dinge, die ich weniger brauche und so. Und habe es dann ganz radikal gemacht. Habe dann gesagt, okay, Dinge, die ich irgendwie so seit 2 Jahren nicht anfasse, die nehme ich einfach nicht mit. Und da war dann relativ wenig dabei, was ich mitnehme. Ich habe auch ehrlich gesagt wirklich in meiner neuen Wohnung nur 3 Teller. Ich habe so ein bisschen weniger Besteck und ich brauche ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich lebe da total minimalistisch und habe dann ja auch für mich so ein bisschen das entdeckt, dass Qualität auch ein bisschen auch für mich auch einen Mehrwert hat. Und das möchte ich auch gerne vermitteln. Also ich finde, das ist extrem wichtig. Meine Branche steht ja und vor allem auch meine Firma steht ja auch für Qualität. Und das muss ich dann auch irgendwie leben, weißt du? Und genau, ja.
Ich glaube auch die Wertschätzung oder das Bewusstsein für ja, Details und Qualität gibt ja auch irgendwie eine, zumindest mir persönlich, eine höhere Lebensfreude als einfach nur eine Quantität.
Absolut. Und man erfreut sich dann auch an diesen kleinen Dingen, die man dann so hat, weißt du, dann ist es halt auch mal ein schöner Stuhl, der von einer Designermarke ist, aber dann freue ich mich mehr daran, als wenn ich 5 Stühle hätte, weißt du, und das finde ich qualitätvoller und auch schöner und besser für mich als das andere.
Aus meiner Sicht ist das irgendwie eine Fähigkeit oder ein Bewusstsein, was unsere Branche oder unseren Beruf sehr stark ausmacht, dass man Details sieht und dass man Details wertschätzt und sich eben für eine hohe Qualität gerade auch in Details einsetzt. Meinst du, das ist was, was man lernen kann, was man vermitteln kann, beispielsweise auch durch Design Thinking? Oder ist das was, was Personen, die dann vielleicht eher in die Gestaltungsrichtung gehen, irgendwie schon von klein auf mitbekommen oder halt über eine sehr lange Phase gelernt haben in ihrer Kindheit? Und mitgegeben bekam, irgendwie so eine Wertschätzung für Dinge zu haben, weil allgemein nehme ich bei Leuten in unserer Branche immer eine Wertschätzung wahr für sehr viele Dinge, gar nicht mal nur Gestaltungsdinge, sondern auch für beispielsweise Details in einem Restaurant, wie man da bedient wird, wie irgendwie das Essen irgendwelche Details hat oder in allen möglichen Bereichen. Sehe ich immer eine Wertschätzung für Details und identifiziere mich selbst, glaube ich, auch sehr stark damit. Und ich habe auch das Gefühl, dass das was sehr Wichtiges in deinem Leben ist.
Total. Und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Also dadurch, dass du halt auch, also du willst natürlich Qualität vermitteln in deiner Branche. Das ist doch völlig klar. Das will jeder. Ich glaube, das würde jeder auch von sich behaupten. Aber es ist nicht immer so ganz einfach, die zu vermitteln und vor allem auch die Leute zu bekommen, da auch gut für zu bezahlen. Ne? Ich zahle mittlerweile gerne mehr für bessere Qualität. Es liegt natürlich auch daran, dass ich jetzt ein bisschen älter geworden bin, ich habe ein festes Einkommen, ich kann mir das auch ein bisschen mehr leisten. Aber nichtsdestotrotz, Kunden müssen sich das ja auch leisten können und wollen. Und das Wollen kann man eigentlich ganz gut so ein bisschen mit Design Thinking und Co-Kreation noch abbilden. Ja? Also indem man die Kunden auch auf die Gestaltungsreise mitnimmt, entdecken die auch die Qualität dahinter, ja? Und den Prozess, wie das Ganze funktioniert. Das bedeutet zum einen Empathie, ne? Aber auch zum anderen diese Wertschätzung, dass Dinge auch so ein bisschen dauern, ja? Dass Dinge auch so ein bisschen, dass es nicht so ganz einfach ist. Ne? Also Ideen zu entwickeln, für Qualität zu stehen, das braucht einfach auch Energie und Zeit. Und da glaube ich schon auch daran, dass so ein Vermittlungsweg über diese gemeinsame Arbeit mit einem Projektpartner extrem wichtig ist und auch total beneficial ist.
Jetzt wird gerade durch Design Thinking der Beruf von uns GestalterInnen auch irgendwie immer diverser, was die Berufsfelder angeht. Was meinst du, wie das die Designbranche allgemein verändern wird? Weil ich glaube, es ist was, wo sich das Ganze, ja, es hat schon vor längerer Zeit angefangen, aber ich sehe gerade irgendwie so einen Peak. Vielleicht ist es auch, weil ich gerade selbst daran teilhabe oder da mit drin bin. Aber ich glaube, auch ganz allgemein wird es ja ein immer stärkeres Buzzword. Auch Design Thinking ist irgendwie gerade überall der Fall. Ich kriege von Familienmitgliedern mit, dass die irgendwie in ihrer Firma was davon mitbekommen und teilweise auch tatsächlich vom Leuten vom HPI in der Firma geschult werden und irgendwelche Coachings oder Workshops bekommen. Was meinst du, wie ist so die nachhaltige Auswirkung davon auf unser Berufsfeld?
Ich finde es eigentlich schön, dass es einen großen Anklang findet und dass es viele Leute probieren wollen. Ich finde es eigentlich gar keine negative Entwicklung, dass es so breit jetzt ist und dass es
gar nicht. Nee.
Ich finde es eigentlich eine ganz, ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube aber nicht, dass das eine oder das andere ersetzt wird. Ich glaube, dass es die Gestaltung an sich, die wird nie aussterben. Also es werden neue Aspekte dazukommen und Design Thinking ist ein Aspekt, wie man auch an Gestaltung rangehen kann. Es gibt da auch noch viel andere. Also gerade auch, wenn ich es jetzt mit meiner Firma vergleiche, wo ja auch, ja, wir machen viele Workshops, aber wir haben auch ganz klassische Kundenprojekte und die bringen auch viel Geld ein. Also das ist ja nicht so, dass das eine jetzt das andere ersetzt, sondern ich glaube, das ist eine Parallelität, die sich da aufmacht und die im besten Fall sich mehr und mehr vernetzt und nicht so das als ein oder andere sieht, sondern das ist eigentlich eine, ja, so ein, dass man das von einem und anderen auch lernen darf und das finde ich extrem wichtig. Und klar, das wird immer, es ist natürlich jetzt auch viel gehypt. Ich kriege natürlich auch den Hype mit, weil ich extrem viel auch damit arbeite. Aber es ist auch nicht alles. Also es gibt, wenn man jetzt auch, also Design Thinking ist wichtig, aber es gibt andere Berufsfelder, die noch viel wichtiger sind. Wenn wir jetzt auch mal auf die Pandemie schauen, was Pflegeberufe und alles ausmacht und so. Deshalb, ja, also man darf es auch nicht zu überbewerten. Ich denke, es ist wichtig, aber es ist auch eine gute Methode. Und es ist sicherlich für viele Leute ein toller Einstieg in die Kreativität. Aber es wird immer seinen Platz behalten und es wird wahrscheinlich auch nie weggehen, aber es wird wahrscheinlich auch jetzt nicht explodieren oder so. Das denke ich auch nicht. Ja.
Wie gehst du mit Design Thinking um im Sinne von, inwieweit hinterfragst du es und inwieweit denkst du darüber nach? Setzt du dich damit sehr kritisch auseinander, lässt du es eher auf dich zukommen? Was siehst du gerade bei einem Thema, was irgendwie auch gehypt wird, auch für Gefahren? Und wie gehst du damit um?
Also Design Thinking ist ja eine nutzerzentrierte, agile Methode, um Probleme zu lösen. Ja? Aber ich glaube, wir haben auch gemerkt, dass der Nutzer nicht immer der Mensch ist, sondern der Nutzer auch die Natur ist, die Umgebung. Und ich glaube, das ist auch ein Begriff, den man da so ein bisschen mit aufnehmen muss, dass man der Mensch ja in einem Ökosystem lebt und man nicht nur menschenzentriert arbeiten sollte, sondern auch, man sagt auch einen neuen Planet-Centered. Ja? Also das ist natürlich auch eine Bewegung, die sich immer mehr ausbreitet im Design Thinking. Deshalb ist es auch wichtig, Design Thinking auch kritisch zu betrachten und sich damit auch auseinanderzusetzen. Und das tue ich eigentlich auch und viele meiner Kollegen auch im Alltag, weil das Grundkonstrukt ja Design Thinking an sich erprobt ist. Ja? Also es gibt ja verschiedene Phasen. Aber ich finde schon wichtig, die Methoden auch dahinter zu erfragen und auch vielleicht eigene Impulse da reinzubringen. Also ich gebe auch oft Workshops, da kommt man auch spontan auf eine ganz andere Methode und muss jetzt nicht irgendwas jetzt aus dem Lehrbuch nehmen. Und ich sehe das dann eher so als eine freiheitliche Toolbox, die man sich bedienen darf. Es ist aber auch kein Dogma. Und wenn man das, glaube ich, auch so lebt, dann hinterfragt man das ja auch kritisch, automatisch. Und man setzt sich damit auseinander. Und ich denke, das ist schon extrem wichtig. Ich weiß nicht, Fabi, wie geht es dir da eigentlich bei dieser Frage?
Ich finde es aus Punkten sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, auch wo die Grenzen liegen. Weil beispielsweise die auch die Menschen zentriert hat. Ich finde dazu übrigens sehr interessant. Ich habe mal wen hören gesagt oder gelesen, dass so dieser Umweltaspekt so planetzentriert eigentlich vollkommen egal ist, weil so der Erde an sich ist es komplett wurscht, was wir machen. Der einzige Punkt, für den es eigentlich wichtig ist, sind wir Menschen, weil wenn wir nicht ordentlich mit unserer Umwelt umgehen, dann geht es uns scheiße. Spannend, ja. Wenn wir irgendwann ausgestorben sind, dann braucht die Erde ein paar tausend oder Millionen oder Milliarden Jahre und dann ist bei der wieder alles gut. Also die erholt sich und die macht irgendwie was draus und der Erde ist es so gesehen ziemlich egal, was wir machen. Aber das nur dazu. Ich finde persönlich wichtig, so sich den Grenzen bewusst zu sein. Also nicht nur beim Design Thinking, sondern ganz allgemein. Wenn man beispielsweise davon ausgeht, hey, wir machen jetzt Design Thinking und das ist multidisziplinär und super divers. Sprich, wir haben auf jeden Fall alle Perspektiven abgedeckt. Da sind halt dann doch auch Grenzen dabei, weil ich meine, wenn wir uns angucken, mit was für Gruppen wir arbeiten, klar, die werden diverser, aber die sind immer noch sehr oft von sehr vielen weißen Männern, wie auch uns, halt eben bestückt. Und ja. Gerade was irgendwie People of Color angeht oder was die LGBTQIA+ Community oder sowas angeht, finden sich ja doch zwar immer wieder Menschen auch in solchen Workshops drin, aber auch weniger und die sind deutlich unterrepräsentiert. Sprich, da irgendwie eine Balance zu finden, dass man versucht, diese Perspektiven noch abzubilden, aber sich eben auch bewusst zu sein, dass es Grenzen gibt, finde ich sehr wichtig bei der eigenen Arbeit und aus der Perspektive das Ganze zu hinterfragen. Aber dafür finde ich eigentlich diesen Vergleich des Werkzeugkastens, den du hast, ziemlich gut. Weil wenn du einen Werkzeugkasten hast, dann ist dir bewusst, okay, ich habe jetzt vielleicht nur einen Hammer und keine Bohrmaschine und ich würde die Schraube gerne reinbekommen. Und dann schaust du vielleicht, okay, wie kann ich jetzt mit diesem Hammer die Schraube in die Wand bekommen? Und du weißt vielleicht, dass es nicht perfekt ist und dass es da noch andere Möglichkeiten geben muss. Und vielleicht kommst du dann auf die Idee, einen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine zu entwickeln. Aber ich glaube, dir muss halt bewusst sein, dass du da nur einen Hammer hast und keine Bohrmaschine.
Ja, also ganz spannend, was du sagst. Vielleicht im ersten Punkt nochmal darauf einzugehen, dieses Planet-Centered Design Thinking, das ist ja auch ein Begriff geworden. Ja, da hast du vollkommen recht. Also letztendlich ist schon spannende Aussage, dass die Erde wurscht am Ende ist. Die wird sich schon irgendwie erholen, aber letztendlich leben wir auch nicht nur mit Menschen zusammen, sondern auch mit Tieren. Ne? Also unsere Umwelt ist dann doch ein bisschen diverser. Und sich da auch bewusst zu werden, ist schon extrem wichtig. Ich glaube aber auch daran, dass man da trotzdem an so ein Thema sehr vorsichtig rangehen muss, aber auch nicht jetzt in einer krassen Scheu. Also mir ist es extrem wichtig, dass Leute da auch, wenn die so einen Kurs mitmachen, ein extrem positives Beispiel erfahren, dass Diversität auch schön sein kann, ja, das ist jetzt nicht irgendwie, weil letztendlich, was die Leute ja daran hindert, ist eine gewisse vielleicht Furcht, Angst oder Vorbehalt, ja, und wenn du das umdrehen kannst durch einen positiven Impuls, weißt du, dann hat das auch eine ganz andere Schlagkraft, dann löst es was in den Menschen aus, als wenn man jetzt mit Regeln oder Dogmen da rangeht und dann sagt, okay, in Workshops dürfen jetzt nur noch irgendwie so und so viel Prozent oder so hingehen oder so, weißt du, so. Das ist auch wichtig, also ich bin da nicht dagegen, aber ich glaube dann eher an diese positive Kraft, ne, das Intrinsische, dass die Leute da eigentlich wirklich den Wert drin sehen und begeistert sind davon und ich glaube, dann festigt sich auch sowas wie, dass man Menschen mitnimmt, die einen anderen Hintergrund haben, die eine andere Farbe haben, die vielleicht anders aussehen als wir und das ist schon extrem wichtig und da bin ich auch froh, dass zum Beispiel das Hasso-Plattner-Institut auch wirklich darauf achtet, da Internationalität reinzubringen, dass das Ganze auf Englisch ist, dass man sich unterhalten kann, dass die Teams auch gut aufgeteilt sind. Ich will nicht sagen, dass alles perfekt ist, aber es ist der richtige Weg dorthin. Und der Wert wird in Instituten erkannt, aber auch viel, viel mehr noch in Firmen jetzt, fünf Werken, findet sich auch dort in der Transformation und sind spannende Bewegungen. Ich beobachte die auch immer so gerne ein bisschen von außen. Ich muss nicht immer in jeder Diskussion mitmachen und sehe mich da auch mal so ein bisschen als Voyeurist. Aber trotzdem auch durch meine Arbeit auch als Aktivist.
Da finde ich aber auch spannend, wie uns da die Pandemie tatsächlich mehr Chancen gibt, weil du hast gerade das Hasso-Plattner-Institut angesprochen und ich habe ganz klar wahrgenommen, klar, es war ja schon immer irgendwie auf Englisch und international auch zugänglich. Aber es hatte ja auch immer die Hürde, okay, du musst jetzt irgendwie da hinziehen. oder halt nach in Potsdam sein, daran teilnehmen zu können, während es halt jetzt durch die Pandemie wirklich da einige Leute dabei waren, die eben nicht in Deutschland waren, sondern die, ich glaube, wir hatten eine Person aus Ghana dabei, wir hatten eine Person aus Südafrika dabei und auch noch aus einigen anderen Ländern, was halt einfach vorher so nicht möglich gewesen wäre.
Ja, und das finde ich, das Ganze kann auch eigentlich viel, viel mehr verstärkt sein. Und das ist vielleicht eine der positiven Dinge, die sich aus der Pandemie doch entwickelt haben, dass wir ein bisschen näher zusammengerückt sind und die Welt doch ein bisschen kleiner noch geworden ist, was eine schöne Perspektive ist. Nichtsdestotrotz gibt es immer, glaube ich, auch Hürden, die abzubauen. Das ist extrem wichtig. Die auch zugänglich zu machen. Aber auch wichtig, man kann nicht jeden mitnehmen. Ne? Also es ist auch, sich einzugestehen, ist, glaube ich, auch ganz gesund, weil sonst kann man vielleicht auch sich schnell verkopfen, vielleicht auch, ja.
Ja, dass man sich halt diesen Grenzen bewusst ist und halt sich selbst wahrscheinlich auch ein bisschen reflektiert und sieht, okay, da kann ich das jetzt nicht ganz erreichen. Und mit dem Bewusstsein ist das, glaube ich, auch deutlich mehr okay und deutlich machbarer, als wenn man das einfach ignoriert und einfach davon ausgeht, okay, das ist jetzt perfekt, wie ich das mache.
Absolut, absolut. Und wie du schon sagst, für mich halt immer persönlich wichtig, da auch ja mit der Freude und Positivität daran zu gehen. Also ich möchte so ein Thema, was auch relativ schwer sein kann, trotzdem auch mit einer gewissen Freude begegnen können. Ja, ich glaube, dann kann auch Veränderung einfach noch viel stärker sein. Das ist so das, was ich vielleicht noch mitgeben kann.
Ich glaube, das ist auch ein deutlich mächtiger als Wut und Hass, irgendwie mit einer Positivität und guten Laune ranzugehen, weil man dann ja deutlich weniger geblockt wird und deutlich, ich glaube, man wird eher angenommen und eher empfangen, egal, also auch das, was man sagt und was man irgendwie erreichen möchte.
Ja, du entwaffnest auch vielleicht die Leute so ein bisschen damit, ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen vielleicht mein Lebensmotto.
Was meinst du, wie sich so die Punkte mit Online-Meetings und mit, du hast gerade gemeint, die Welt ist näher zusammengerückt, wie sich das entwickelt? Ich meine, eine Option wäre, dass es quasi eine Art Jojo-Effekt gibt und alle wollen jetzt wieder sich mehr in Persona sehen und vergessen dadurch vielleicht komplett das digitale, internationale. Oder was meinst du, wie sieht da die Zukunft aus? Wie entwickelt sich das weiter?
Ich glaube schon so ein bisschen an so einen Jojo-Effekt. Also ich sehe es auch gerade bei meinen Eltern, die sind jetzt erstmal weggeflogen in Urlaub. Also die Leute haben, glaube ich, extrem viel nachzuholen. Aber man kann die Entwicklung nicht stoppen. Also das, was jetzt hier viel auch digital in Agenturen und im Arbeitsumfeld stattfindet, das ist nicht mehr zurückgängig zu machen. Also ich glaube, wir werden uns auch einfach viel mehr in Zoom-Meetings treffen, auch in digitalen Weisen zusammenarbeiten, also Miro und wie die ganzen Mural, wie die ganzen Programme heißen. Das ist, glaube ich, nicht mehr aus dem Arbeitsalltag wegzudenken. Nichtsdestotrotz, glaube ich, gibt es immer wieder auch Aspekte, wo man sich auch vor Ort treffen muss und es auch schön ist. Ne? Also das darf man nicht vergessen, das wünsche ich mir auch, weil ich liebe es einfach auch, wie gesagt, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die ihn vor Ort zu treffen, die zu spüren. Und wenn das wenn wir mehr in dieses Hybride reingehen, das wird doch wirklich eine tolle Chance, beide Welten so toll zu vernetzen. Und ich finde, da wird sich das irgendwie so ein Metronom schon einpendeln. Also wir haben jetzt das eine Extrem gehabt, wir werden jetzt hoffentlich vielleicht im Sommer ein anderes Extrem haben, dass wir viel mehr Freiheiten haben. Und dann wird sich das irgendwie einpendeln. Und dann werden wir uns aber trotzdem auch noch in Zoom-Meetings treffen und wir werden uns trotzdem da auf dem Board treffen und digitale Post-its hin und her schieben von links nach rechts. Aber es wird auch mal schön sein, mal ein Post-it an der Wand zu kleben mit Menschen. Und das wird sich, da sehe ich das eigentlich sehr positiv, die Entwicklung, und freue mich eigentlich auch richtig drauf.
Was meinst du, wie sich das hybride Umfeld entwickeln wird? Weil da sehe ich aktuell noch so die größten Schwierigkeiten. Komplett im Analogen funktioniert super, komplett im Digitalen haben wir auch gelernt und funktioniert super. Aber das hybride Setting ist noch ein sehr schwieriges, da man immer irgendwie die Personen, die mit einem im Raum sind, irgendwie mehr wahrnimmt und mehr mit ihnen interagiert und denen eine höhere Präsenz und eine höhere Wichtigkeit gibt als als Leuten, die irgendwie dann im digitalen Raum zugeschaltet sind. Mhm. Meinst du, dass Hybrid gar keine Lösung ist oder dass es da technische Lösungen gibt oder ist das was, was wir einfach lernen müssen, damit umzugehen? Wie siehst du da die Entwicklung?
Ich glaube, es ist beides. Also zum einen, ich meine, unsere Branche ist ja mega Tool-getrieben. Ich meine, wir können ja ohne Tools gar nicht mehr arbeiten. Ne? Und die werden sich weiterentwickeln. Ich meine, wie sich auch gerade der Medizinbereich weiterentwickelt hat durch die Not, ja, einer schnellen Impfung zum Beispiel, wird sich auch die Branche durch diese Not, ja, ich würde es nicht Not bezeichnen, aber durch diesen Aufschwung auch super weiterentwickeln. Die Tools werden auch immer besser werden. Also wir haben da jetzt so Brücken geschaffen, die so halb gut sind. Es werden neue Tools hinzukommen, wie bestimmt bessere Kameras, bessere Tonqualität, dass man sich auch erleben kann. Ich meine, ich denke da so ein bisschen auch an die D-School, ans Hasso-Platten-Institut, die da auch zum Beispiel den Wally haben. Ich weiß, da muss man vielleicht mal kurz erklären, das ist so ein kleiner Roboter, der hinfährt und man kann praktisch von außen einen Roboter bedienen und durch praktisch in einem anderen Ort sein. Das sind natürlich alles so Spielereien, die vielleicht jetzt noch nicht so ganz perfekt funktionieren, aber die werden perfektioniert. Und ich habe eigentlich persönlich ganz gute Erfahrungen mit hybrides Arbeiten gemacht. Also waren es auch bei vielen Kundenterminen, wo der eine noch in Wiesbaden saß, der andere noch vielleicht irgendwo in München. Und da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch wieder ein bisschen zurückzukommen auf dieses Diversitätsthema. Ich glaube, das ist auch die Einflugschneise dafür, dass die Leute dann einfach mehr mitmachen können, weißt du, so, und nicht vor Ort sein müssen. Und trotzdem beides eigentlich ganz gut funktioniert. Das bedarf neuen Formaten, angepasste Methoden. Aber das entwickelt sich alles gerade weiter. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, auf diese Entwicklung, wie auch auf die letzte, wo wir schon gesprochen haben, freue ich mich auch eigentlich wirklich drauf. Und ich persönlich finde es auch ein spannendes Thema, auch für eine Designarbeit, zum Beispiel in der Hochschulenkontext, darüber vielleicht auch mal mehr zu forschen und zu arbeiten. Weil ich glaube, das ist das, was die Branche gerade umtreibt, diese Frage. Und da gibt es schon einige Lösungen, aber da fehlen auch noch viele. Deshalb ein Aufruf an die Studierenden in der Fakultät Gestaltung, überlegt euch mal, wie kann man hybride Systeme noch besser weiterentwickeln, um, sagen wir mal, die Arbeitsweise eines in der Gestaltung und allgemein mit Menschen zu verbessern. Genau, aber ein spannendes Thema, oder?
Wäre auch ein spannender Kurs vielleicht, also vielleicht auch ein Aufruf an die ProfessorInnen, das Thema einfach mal zu pushen.
Absolut. Also ich glaube, das ist ein total spannendes Thema und ich glaube, ich meine, unser Steckenpferd im Design ist ja Kommunikation. Darauf kommt es ja an. Und wenn man da vielleicht spannende Formate entwickeln kann, bessere Tools, ist doch geil, oder?
Cool. Vielen Dank dir für das schöne Gespräch, für die interessanten Einblicke in dein Leben, in deine Zukunftsvision.
Danke, danke, Fabi. Ich habe mich total auf dieses Gespräch gefreut und hoffe, dass ich ein bisschen Einblick in mein Leben, in meine Arbeit und ja, geben konnte. Und ich freue mich auf das nächste Format.
Danke dir.
Gerne.
Das war die 9. Folge von Ankerpunkt, dem Podcast der Fakultät Gestaltung Würzburg. Falls du noch nicht dazu gekommen bist, höre dir gerne auch die letzten Folgen an. Die nächste reguläre Folge erscheint am 1. Mai. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.